Du, Andi,
Ja, Thorsten.
das war gestern urselig, ey. Regen, Regen, Regen. Fandst du es nicht auch super ätzend?
Ich fand es eigentlich ganz schön. Ich saß schön auf der Couch, habe den Hund neben mir liegen gehabt, der hat mich gewärmt und dann Decke über die Beine und ganz in Ruhe Fußball gucken. Also ohne Stress bei der Anreise, war ein Träumchen.
So vom Fernseher, wie die FIFA es sich wünscht.
Ja, wie echte Fans das halt machen. Ich
Ja.
bezahle Sky dafür, dass ich das gucken darf. Die sollen
Wie
dankbar
echte
sein.
Kunden das nun mal machen.
Genau, aber anscheinend war es ja bei euch ein bisschen anders und das
Bei
könntest du doch in
uns?
uns, ja euch, also den mehreren tausend Menschen im Eintrachtstadion.
Ich glaube, das müssen wir näher erläutern in der neuesten Folge von Gebrabbel Rot-Weiß.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, und mit mir bei Ausgabe Nummer 12 von Gebrabbel Rot-Weiß ist der
Andi, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich begrüße euch bei eurem Lieblingspodcast, dem erfolgreichsten Podcast von zwei Fans, die regelmäßig remote aufnehmen im deutschsprachigen Raum über Fortuna Düsseldorf.
Das war zum Glück überhaupt nicht holprig, und über Stein und Stock geht es weiter, denn auch heute haben wir einen Special Guest, und es ist ein Special Guest, den ihr noch nicht kennt. Herzlich willkommen, Tobi.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du darfst hier sein, weil der faule Andi sich lieber auf der Couch gelümmelt hat und seinen Hund streicheln wollte und sämtliche VAR-Entscheidungen auch kommuniziert bekommen wollte, anstatt im Stadion einfach in völliger Unkenntnis der Situation gelassen zu werden. Und ja, du wirst uns heute ein bisschen durch das Spiel begleiten, das wir gestern gemeinsam mit deiner Freundin zusammen besucht haben. Aber vielleicht vorher wäre es vielleicht nett, wenn du dich ein bisschen und damit vor allem deine Fortuna-Geschichte vorstellst. Wieso hast du das Recht, überhaupt hier zu sein?
Ja, ich hebe das Recht für mich in Anspruch, hier zu sein, weil ich tatsächlich im Jahr 1989, 90 als Knirps mit 9 Jahren mein erstes Spiel gesehen habe gegen Bayer Leverkusen. 2-0 Sieg auch noch.
Und damit übrigens früher als sowohl Andi als auch ich.
Aha, und was habt
Allerdings.
ihr für ein Recht, hier zu sein?
Wir haben einfach überlegt, dass wir einen Podcast machen wollen und da hat uns keiner dran gehindert.
Obwohl ihr eigentlich gar keine Fortuna-Historie habt, ja.
Genau, wir haben hier die Ausrüstung halt. Und
Das ist
das
ein gutes
Know-how.
Argument. Ja, okay, das muss reichen, ja. Genau, und dann ja, habe eigentlich mein Leben lang war die Fortuna ein sehr enger Begleiter von mir. Ich war eigentlich, ja, Zeit meines Lebens immer viel mit dabei. Und so gerade in der Studienzeit bin ich ja auch mit euch beiden dann sehr, sehr viel auf Auswärtsfahrten durch Deutschland gereist. Ja, wir waren ja zusammen an sehr vielen aufregenden und weniger aufregenden Orten. Und genau, also vor 10, 11 Jahren habe ich dann die Kassette, eine Bar in Oberbilk, aufgemacht. Und ja, seitdem haben meine Stadionbesuche doch deutlich nachgelassen, weil wir die Fortuna-Spiele immer selber gezeigt haben. Aber ich habe natürlich dennoch jedes Spiel verfolgt, ja, am Fernseher mit den anderen Gästen in der Kassette, und bin jetzt, nachdem wir die Kassette vor einem Monat geschlossen haben,
Weil du endlich wieder Fortuna-Spiele sehen
genau,
wolltest.
das war eigentlich der
Ja.
Hauptgrund. Ja, und seitdem bin ich natürlich auch immer dabei und freue mich jetzt auch wieder auswärts mitreisen zu dürfen und hier vor Ort, ja, meine Erfahrung mit euch teilen zu dürfen.
Genau, und dazu kann man vielleicht noch sagen, Tobi und ich haben uns stilecht auf Mallorca kennengelernt,
Das
auf den
stimmt.
jeweiligen Abifahrten unserer Freundeskreise, die auch anderweitig Verbindungen hatten. Und wir sind über Fußball sehr schnell ins Gespräch gekommen, weil wir die beiden einzigen waren, die sich montags und donnerstags auf Mallorca den Kicker gekauft haben, um ihn am Strand lesen zu können.
Uns gegenseitig vorlesen zu
Und
können, ja.
gegenseitig vorlesen zu können. Aber das führt jetzt zu weit und das klingt auch romantischer, als es klingen sollte, vielleicht an dieser Stelle.
Ja, und alle, die letzte Woche in der Folge gut aufgepasst haben, eben jener Tobi, der heute bei uns zu Gast ist,
Der
war
Checker
auch der
Tobi.
Tobi, der Checker Tobi, war auch der Tobi, der beim Relegationsrückspiel auf dem kleinen Mäuerchen tanzte, damit ihr mal ein Bild von
das,
ihm habt.
Nicht nur das.
Ja, das haben wir aber alle bewusst rausgelassen.
Genau, den zweiten
Punkt. Alles rausgelassen trifft es ganz gut. Ich finde, das darf man nicht. Ja, gute Überleitung, ne?
Genau.
Und ich lerne bei den Besten.
Ja, und solche Insider, das lernt man dann auch, sind vor allem toll für das Publikum, die überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Aber ein bisschen Mysterium macht uns ja nur umso interessanter, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja, das ist Tobi. Und Tobi hat auch eine Braunschweig-Vergangenheit. Er war nämlich ebenfalls beim großartigen 5:5 in Braunschweig dabei. Also unserem letzte Woche, um da auch vielleicht nochmal den Rückblick zu machen, besten, legendärsten Spiel, zumindest bei mir, oder Andi? Bei dir war es
nicht. Ich hatte, ne, das Relegationsrückspiel, wo Tobi auch dabei war. Vielleicht liegt es daran, dass Tobi dabei ist, dass die Spiele legendär werden.
Tja, mal gucken. Legendär würde ich das Spiel jetzt gestern vielleicht nicht bezeichnen, aber eine interessante Erfahrung war es auf jeden Fall allemal. Aber ich möchte, bevor ich eben tatsächlich zum Spiel oder wir zum Spiel gestern, wir nehmen jetzt Samstag früh nach dem Spiel auf, bevor wir darin übergehen, wollte ich noch ein paar Fun Facts zum 4:3 letzte Woche nennen, die tatsächlich aus der einen oder anderen Quelle in der Presse oder bei Twitter kamen, und mein Fußball-Supergedächtnis hat sie sich alle gemerkt. Also das allererste, und das ist wahrscheinlich, das haben die meisten auch mitbekommen, es ist das allererste Mal gewesen seit 25 Jahren, dass Fortuna ein 0:3 in ein 4:3 umgedreht hat. Das letzte Mal 1998 gegen Carl Zeiss Jena. Soweit, so gut. Interessant ist aber auch, es war erst das zweite Mal im neuen Jahrtausend, dass ein Zweitligaspiel nach einem 0:3 noch in einen Sieg für die andere Mannschaft umgedreht wurde. Und beide Spiele waren mit Fortuna-Beteiligung. Schmerzhaft werden wir uns alle erinnern. Es waren tatsächlich nur unsere 4:3-Niederlage in Regensburg in der Aufstiegssaison, also Aufstiegssaison 2017-2018, und eben jetzt das Spiel letzte Woche, das 4:3 gegen Kaiserslautern. Und um den Bogen noch zu schließen, das letzte Mal, dass Fortuna 4:3 gegen einen Gegner gespielt hat, wenn auch nicht nach 0:3 Rückstand, war das Debüt von Friedhelm Funkel 2016, und der Gegner war auch der erste FC Kaiserslautern. Ja, so viel zu den Fun Facts noch vielleicht zu diesem Spiel. Wenn ihr auf den nächsten Partys richtig glänzen wollt und als Superstar dastehen wollt, dann habt ihr hier das Rüstzeug von mir jetzt an die Hand bekommen.
Ich habe gerade mal bei Footballogy nachgeguckt. Ich war nicht bei diesem Spiel, als es das letzte Mal gegen Jena gedreht wurde. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden da war, aber das war ein Jahr, was ich interessanterweise, wo ich sehr wenige Fußballspiele von Fortuna Düsseldorf gesehen habe. Zumindest nachvollziehbar in dieser App hier.
Es war kein glorreiches Jahr der Fortuna. Es war ja dann auch die Abstiegssaison, wenn ich das richtig überblicke. Mhm. Und war es gegen Jena oder auswärts in Jena? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber
ich meine, es war auswärts. War ich nicht da. Ja. Also ich auch nicht, Tobi, glaube ich auch nicht. Und
ich war nie in Jena.
Ja, das trifft für mich auch zu auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Das fehlt mir auch noch in meiner Vita. Das liegt aber daran, dass der FC Carl Zeiss Jena sich so ein bisschen aus unserem Blickwinkel entfernt hat, rein sportlicher Natur. Ich wollte aber noch eine Info zum 4:3 geben. Da sage ich aber nicht, woher ich sie habe. Es war ja in der Presse zu hören, dass die No-Show-Rate relativ gut war. Das heißt also, normale No-Show-Rates bewegen sich so im Bereich 16-17%. Also vielleicht zur Erläuterung, No-Show-Rate bedeutet, Leute haben eine Karte gekauft oder eine Dauerkarte erworben und sind aber dann letztendlich nicht erschienen zum Spiel. Und
16-17% finde ich aber schon eine Menge. Also ich hätte jetzt so mit 10% gerechnet.
Nein, das ist normal. Das ist normal.
Oh. Ja, nee, aber das ist, also das normal ist, finde ich viel.
So. Genau, und wir lagen auf jeden Fall ein paar Prozent darunter beim Spiel jetzt gegen Lautern. Und besonders die, also interessanterweise waren die Dauerkartenbesitzer, hatten eine deutlich höhere No-Show-Rate als die eigentlich erworbenen Tickets oder in der Lotterie gewonnenen, deren No-Show-Rate lag unter 10%. So, ihr habt's von uns, das sind relativ, sagen wir mal, verifizierte
unbekannte Zahlen.
Ja, ist auf jeden Fall unbekannt, wo wir sie her haben, aber ja, wir haben ein kleines Datenleck bei Fortuna, haben angezapft. Das ist ja auch die Hintertür im Online-Shop, wie wir uns immer 20 Tickets pro Spiel sichern.
Um sie dann verkaufen.
Auf Vigogo. Nee, Vagogo, wie heißt das? Nee, Trivago?
Via Gogo.
Ah, Via Gogo, das sind die schlimmsten, ne? Die sind noch schlimmer als eBay. Okay, ja, also Haken drunter, wir haben natürlich da ja auch schon sehr viel zu gesagt. Kommen wir also zum gestrigen Tag. Wir haben schon etabliert, dass Andreas aus Gründen leider nicht teilnehmen konnte. Und vielmehr hatten also der Tobi, seine Freundin Ute und ich uns verabredet, das Spiel in Braunschweig zu besuchen. Verabredet trifft es ganz gut, weil wir aus unterschiedlichen Richtungen anreisten. Ihr hattet ja noch ein bisschen was zu tun, sodass ihr aus Norden, aus der schönen Stadt Bremen, anreistet, während ich aus Düsseldorf mit dem Zug kam, was ich, das kann man ja an dieser Stelle schon sagen, wohl als eine sehr weise Entscheidung entpuppt hat. Denn das haben wahrscheinlich viele, die es auch im Fernsehen mitgekriegt haben, mitbekommen. Das Spiel wurde eine Viertelstunde später angepfiffen, weil nicht nur Fanbusse, aber auch die, sondern generell sehr viele Zuschauer noch im Stau standen. Ich glaube, auf der A2 muss es ganz, ganz schlimm gewesen sein, was ich gehört habe. Und ja, so dass tatsächlich auch zum Anpfiff und auch die Viertelstunde hat ehrlicherweise nicht gereicht, der Gästeblock halt nur so halb gefüllt war. Wir waren allerdings, weil ich bei der Deutschen Bahn zum Beispiel immer massive Puffer einrechne, aus guter Erfahrung, war ich doch einige Stunden vorher schon in Braunschweig und bei euch war es letztendlich nicht anders, sodass wir dann gesagt hatten, okay, lass doch noch was essen gehen. Und da haben wir in der Nähe des Braunschweiger Hauptbahnhofs die schöne Pizzeria ich habe es mir extra aufgeschrieben. Taormina, ja, ich kann mit dem Namen nichts anfangen. Klingelt da was bei euch? Taormina?
Sagt mir auch nichts.
Ich kenne Tau kenne ich, ne, den kleinen Panda. Soll da auch einen Imbiss in Düsseldorf geben, der was unter dem Namen verkauft. Nicht der China-Imbiss Mykonos. Den haben wir auch gesehen in Braunschweig.
Den gab es auch.
Aber Pizzeria Taormina und ja, da haben wir uns noch ein bisschen gestärkt. Uns fiel dann sehr auf bei den Getränken, dass diese auf Eintracht Braunschweig-Deckeln gereicht wurden. Und da ich mit entsprechender Fortuna-Montur da war, fühlte ich mich von bösen Blicken verfolgt. Das war aber eigentlich gar nicht der Fall. Das war reine Paranoia. Aber ja, auf jeden Fall nette Pizzeria.
Es waren auch nicht mehr als zwei Gäste da, glaube ich. Ne? Also so viele böse Blicke können es eigentlich auch gar nicht gewesen
sein. Genau, und zumindest die Frau hätte ich auf jeden Fall geschafft, wenn die uns angegriffen hätten, wie Fans das ja machen.
Sagst du.
Gab es da dieses Wolterspilz oder wie das heißt?
Oh, schön, Andi, sehr gut. Das Wolterspilz war definitiv ein Thema bei uns. Wir haben aber leider keins getrunken. Dazu wäre ich gleich noch gekommen, denn es gab keinen Alkohol im Stadion.
Mhm. Ja, okay, das hatte ich vorher gehört. Mhm. Das hätte ja sein können.
Hättest
ich glaube,
gesagt.
Wolters ist ja, macht ja auch Bandenwerbung bei Braunschweig.
Korrekt.
Und hätte ja sein können, dass das da in dieser, nennen wir sie mal Fanpizzeria, auch schon gereicht wurde.
Es ist sogar möglich, aber wir haben kein Bier getrunken. Also ich nicht. Und
ihr seid keine echten Fußballfans.
Ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken.
Und Tobis Freundin trank natürlich fußballgerecht Aperol-Spritz, wie man das natürlich beim Fußball macht. Aber da sollte sie im Stadion eine böse Überraschung erleben.
Spoiler, es gab keinen Aperol-Spritz im Stadion.
Ja. Und den Glühwein, der angeschlagen war, den gab es auch nicht, ne?
Da stand in der kalten Jahreszeit Glühwein. Das ist jetzt natürlich Auslegungssache, was die kalte wann die kalte Jahreszeit beginnt. Offenbar hat sie es noch nicht getan.
Nee, also es waren 9 Grad, also ein bisschen frisch war es schon, fand ich gestern. Ja, was es dann auch letztendlich im Prinzip auch gleich zum nächsten Punkt bringt, denn neben diesen ganzen Verzögerungen bei der Anfahrt für die meisten Leute außer uns, wir kamen nämlich ganz geschickt von Norden und wir kennen uns da ein bisschen aus, da kennen wir auch die guten Parkplätze, haben hinterher festgestellt, dass weil die anderen Leute nicht anreisen konnten, der Gästeparkplatz direkt am Stadion eigentlich noch frei war und wir eigentlich hätten dahin fahren können, aber und das war dann Künstlerpech. Nein, es hat geschüttet aus Eimern, ne? Mhm. Also wirklich, wirklich viel. zum Glück hatte deine Freundin einen sehr Poncho. Schicken rosa Regenponcho dabei. Dadurch haben wir sie nie verlieren können in den Menschenmengen.
Mit Telekom-Werbung drauf.
Ja, mit Telekom-Werbung. sie war früher in ihrem früheren Job, war sie Telekom-Girl bei Bayern München, links oben in der Ecke bei den Übertragungen. Hat sie immer da. Nee, die sind weiß, ne? Die sind alle weiß.
Ja, die sind weiß, das stimmt, ja.
Okay, ja, nee. Dann hat sie den als Andenken-Poncho hinterher bekommen von den Bayern. Ja. Nee, aber dadurch konnten wir sie in der Menschenmenge immer gut wiederfinden. Der rosa Punkt.
Sozusagen. Der rosa Punkt mitten im dunklen, grauen Braunschweig.
Ja, ja und es wurde eben dunkler, weil es, wie gesagt, kein Alkohol im Stadion gab. Das sorgte dann auch nochmal für Ernüchterung. Aber auf diese Weise, ich glaube, so viele Fußballspieler hat er sie noch nicht besucht im Leben. Auf diese Weise hat sie sozusagen auch mal die harten Seiten des Fanseins gleich mal mitbekommen. Halt an einem Freitag um 18.30 Uhr im Dauerregen, in der Frische, ohne Alkohol in einem Stadion stehen und sich über drei Tore freuen, die am Ende keine sind.
Genau, ja. Ja, eigentlich wäre angemessen gewesen, dann noch so ein schönes 0-0 oder so, aber da hat sie zumindest, was das Spiel betrifft, aber da kommen wir gleich noch zu, hat sie eine sehr schöne und angenehme Fortuna-Auswärtspremiere erlebt.
Ja, absolut. Also eigentlich genau so, wie man sich's vorstellt. Und natürlich auch mit Braunschweig, dem Eintrachtstadion, auch so ein richtig schönes Oldschool-Stadion mit Laufbahn und Flutlichtmasten. Das ist ja heutzutage tatsächlich eine Rarität. Und da freut man sich ja dann doch irgendwie immer so ein bisschen. Bevor ich aber noch ein bisschen mehr zum Stadion sage, möchte ich als allererstes mal was zur Nahrungsaufnahme sagen. Ich habe nämlich nicht nur Pizza gegessen bei Taormina. Ich finde, wir haben es jetzt dreimal genannt. Jetzt sollten sie uns beim nächsten Mal, sagen wir mal, ein Likörchen hinterher gratis ausgeben. Ah nee, haben sie ja gemacht.
Auch, haben sie ja gemacht, stimmt. Ja, ja. Irgendwie ein mit Wasser verdünnter Ramazzotti war das, glaube ich.
Genau. Lecker. Aber sie haben es sich verdient, dass sie genannt werden, weil das ja eigentlich sehr nett war. Der Wirt war eigentlich auch auf Braunschweig ausgelegt. Wir springen hier heute sehr wild in den Themen, merke ich. Aber so ist halt der Stream of Consciousness manchmal. Der Wirt war sehr auf Braunschweig ausgelegt, aber hatte selbst irgendwie nicht so viel mit der Eintracht fairerweise am Hut, ne? Also.
Ja, nee, ich habe nur gerade nur darüber nachgedacht, dass wir früher, als ich mit euch in der Vergangenheit zu Auswärtsspielen gefahren bin, gab es halt vorher irgendwie den billigsten Döner der Stadt. Und jetzt mit Anfang 40 hatte ich Tagliatelle mit Lachs in Weinsoße.
Das ist wohl die Edel-Hooligans wieder unterwegs.
Ja. Nein, das ist die Definition von Kaschmir-Hooligans, ich glaube.
Genau.
So wurde das genannt. Ja, aber das war auf jeden Fall da ganz nett. Ich hatte mir nur eine kleine Pizza bestellt, um noch Platz zu lassen, und zwar für die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche in Braunschweig, sie kam von der Bratplatte, und das ist normalerweise immer ein Punkt, bei dem bei mir die Alarmglocken angehen. Ich hatte die Befürchtung, dass es sich so um die üblich in Fett gebratene Wurst, die schon etwas länger da liegt, handelt und man den Geschmack des alten Fettes herausschmecken konnte. Das war aber gar nicht der Fall. Tatsächlich war es für eine Fettbratplattenwurst eine der besten Würste dieser Zubereitungsart, die ich seit langem oder seitdem ich mich erinnern kann, gegessen habe tatsächlich. Wie ihr ja wisst, verläuft in meiner persönlichen Weltsicht, auf die wir nicht zu tief eingehen sollten an dieser Stelle, der Stadionwurst-Äquator auf Höhe Braunschweig. Das bedeutet, Braunschweig ist die erste Stadt, in der es sich, oder sogar eigentlich der goldene Weg, in der es sich sowohl lohnt, Fischbrötchen zu essen, als auch Stadionwurst. Alles nördlich davon ist Fischgegend, also Hamburg und Bremen oder, obwohl nein, wir haben festgestellt, Bremen liegt gar nicht so nördlich von Braunschweig. Ne?
Ein bisschen aber schon.
Okay, ja. Dann sind sie raus. Oder Rostock, Kiel, die Würste dort sind nicht so toll, aber dafür sind die Fischbrötchen umso besser, Backfisch oder sowas. Und in Braunschweig hat man eben die goldene Mitte, da passt alles. Und so war es zumindest auch mit dieser Wurst. Die schmeckte ganz exzellent. Tobi hat auch probiert und ich glaube, würde mir beipflichten, oder?
Ja. Ja.
Wirklich gute Wurst.
Knackig und knackig, knusprig und lecker.
Ja, und mal so als, als Testimonial, ne? Ja, genau. ich wollte noch nur sagen, okay. Sie hatte vor allem nicht die typisch zähe Pelle, was manchmal so vorkommt, sondern eben, wie du sagst, sie war knackig, das war wirklich sehr gut. Schönes Aroma auch, aber das große Aber war leider das Brötchen. Eigentlich von der Größe her ganz wunderbar als Brötchen. Also wirklich ein üppiges Brötchen, in dem die Wurst richtig verschwand. Auch richtig aufgeschnitten. Aramark, habt ihr das gehört? Ja, richtig rum an der Längsseite aufgeschnitten. Und das einzige Problem war, es war unfassbar knautschig. Also labbrig ist das Wort, was ich gesucht habe. Danke. Es war einfach überhaupt nicht mehr knusprig. Und das ist, es muss auch nicht zu knusprig sein. Auch hier gibt es eine goldene Mitte, wie beim Stadionwurst-Äquator, auf der sich das Brötchen befinden muss. Und die hat es leider deutlich verfehlt, sodass ich die Wurst, die ich sonst wahrscheinlich mit 4 Kartoffeln bewertet hätte, leider auf 3,5 zurückstufen musste. Aber insgesamt eine gelungene Angelegenheit.
Ja, ich hatte eine selbstgemachte Tom Kha Gai zum Abendessen. Und sie war hervorragend, weil ich habe sie auch selbst gekocht. Also was soll ich anderes sagen? Ist mir gelungen wie selten.
Es ist mir jetzt wirklich unangenehm, vor den Hunderttausenden von Zuhörern, die dieser Podcast hat, eingestehen zu müssen, dass ich nicht weiß, was eine Tom Kha Gai ist.
Das ist eine thailändische Kokossuppe, richtig?
Das ist genau richtig, ja. Mit Sprossen und Bambus drin und Hähnchenfleisch und mit Zitronengras und Champignons und Karotten und sowas. Also sehr, sehr fein.
Aha, bei Rewe heißt das Thai-Suppe.
Ja, bei mir heißt das Tom Kha Gai.
Tom Kha Gai. Ja, nein, das freut mich sehr. Das ist ja auch das richtige Fußballessen, was man jedem Fan nur ans Herz legen kann.
Der Aperol-Spritz unter den Suppen.
Der Aperol-Spritz unter den Suppen, unter den Fußballsuppen. Das ist die neue Rubrik Fußballkochen mit Andi.
Ich hoffe nicht, dass das zu oft vorkommen wird. Ich habe ja immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht mitkommen kann.
Zu Recht. Wir mussten die ganze Arbeit machen.
Mein Herz.
Genau, genau. Ja, das Herz blutete wahrscheinlich auch den Ultras, weil sie eben nicht zum Anpfiff trotz der 15 Minuten Verzögerung im Stadion ankamen. Und das war dann schon ein interessantes Szenario, dass man merkt es dann schon in der Stimmung, ne? Das muss man immer sagen. Nicht, weil die Leute natürlich komplett unfähig wären, ohne Ultras Stimmung zu machen, aber natürlich hat sich die letzten 30 Jahre im Fußball das halt ein Stück weit etabliert, dass die Ultras halt im Prinzip da den Support so ein bisschen vorgeben und man sich da anschließt. Und man merkt halt schon, dass die Leute es ein bisschen verlernt haben, eigenständig sich zu organisieren oder beziehungsweise einfach für so einen Support zu sorgen. Das war, muss man sagen, die erste halbe Stunde, ich glaube, so die Viertelstunde vor Schluss der ersten Hälfte kamen die Ultras dann an.
Oder fünf Minuten.
Mit großem Tamtam. Den Unterschied hat man dann doch zumindest im Stadion gemerkt. Ich weiß nicht, wie es am TV rübergekommen ist.
Es war wenig von Düsseldorf zu hören, ne? Aber das kann natürlich auch immer ein bisschen an den Mikrofonaufstellungen in der Stadionatmo liegen. Und üblicherweise ist natürlich der Heimbereich auch etwas präsenter, allein aufgrund der Tatsache, dass halt mehr Menschen sind. Aber ich sag mal, nach so einer Viertelstunde ungefähr, da wurde es auch ruhiger im Stadion. Also das hat man dann schon gemerkt.
Ja, ich weiß gar nicht, woran das lag, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu den Gründen da. Also auf jeden Fall, es war interessant zu sehen, wie sehr die Leute dann doch irgendwie verlernt haben, ohne Ultras Stimmung zu machen.
Es war ein richtiges Stimmungsvakuum. Ja. Ich fand gerade auch, es war mir fast ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen, so als Gästefan, gerade nach dem 0-1 und 0-2, wo man dann ja doch eigentlich vor Euphorie übersprudelt, als Gästemannschaft. Und dass es dann doch echt ziemlich ruhig war. Das hat sich dann zum Glück, da kommen wir gleich auch nochmal zu Ende der ersten Halbzeit und dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit sehr geändert.
Da sind wir doch nicht schuld dran an eurer Scheißstimmung. Müsst ihr euch mal selber drum kümmern, eure Scheißstimmung. Würde Uli Hoeneß jetzt sagen.
Die Stimmung im Eintrachtstadion war war auf jeden Fall zumindest vor dem Anpfiff deutlich besser. Eine interessante Sache fand ich den Stadionsprecher, das ist uns beiden aufgefallen, wie sympathisch viele Facts er zu Fortuna Düsseldorf genannt hat. Ne? So, welcher Spieler bei uns die meisten Vereinseinsätze hat und der Rekordtorschütze und solche Sachen.
Ja, das war eine richtige Vereinshistorie, die er da kundgetan hat.
Bestimmt 5 Minuten lang, ne?
Ja.
Hat er nur bei uns
also
geredet.
So wie in so einem, wie in einem Vorbericht von irgendeinem, oder wenn ein Verein im Fernsehen vorgestellt wird. Das kennt man so nicht, also soweit ich das noch beurteilen kann, aber das kennt man so nicht aus dem Fußballstadion.
Nee, ist ungewöhnlich und muss ich sagen, grundsympathisch, also ihr hört es vielleicht hier auch so ein bisschen raus, dass wir die Braunschweiger sicherlich nicht zu den unsympathischsten Vereinen in der Liga zählen, auch wenn sie dann später noch eine sehr mutige Tat vollbracht haben, indem sie nämlich irgendwelchen Nicht-Ultras die Fahne geklaut haben, auf der Tribüne wohl, auf der Haupttribüne und diese dann demonstrativ in ihrer Kurve zerrissen haben. Was die Ultras natürlich nicht kümmerte, weil es keine Fahne aus ihrem Dunstkreis war, aber wahrscheinlich einen der Fanclubs mit friedliebenden Fans der Fortuna, die auf der Haupttribüne waren, sicherlich sehr wehgetan hat. Eine ganz blöde, miese Aktion, da ist auch überhaupt nichts Heroisches dabei, wenn man es halt, ich sag jetzt mal, irgendwelchen 50-jährigen alten Leuten die Fahne klaut. Herzlichen Glückwunsch. Letztendlich war es das Einzige, was Braunschweig an diesem Abend gerissen hat.
Stark, Thorsten.
Ich hatte erst gedacht, du wolltest darauf anspielen, dass Florian Kastenmeier nach dem Abpfiff sich eine Fahne geschnappt hat.
Nein. Also, er hat sich eine Fortuna-Fahne geschnappt.
Und verbrannt.
Und die zerrissen.
Ich glaube, das wäre ein großes Thema, wenn er die zerrissen hätte. Und so war es nicht der Fall. Aber kommen wir jetzt, glaube ich, mal in der Tat zum eigentlichen Spiel, dem Fortuna 4:1 Auswärtssieg in Braunschweig. Die Situation vor dem Spiel war ja letztendlich die wir alle befürchtet hatten, dass Braunschweig ihren Trainer Jens Hertel entlassen hatten und sie präsentierten dann diese Woche den Interimscoach Marc Fitzner, ehemaliger Braunschweiger Spieler, der selbst aber keine
Legende.
Ja, von mir aus.
Das wurde mehrfach, also Tusche hat mehrfach Legende gesagt, das ist eine Legende.
Okay, ja, das ist mitunter ein überstrapazierter Begriff, weshalb ich da etwas vorsichtig bin. Auf jeden Fall, Marc Fitzner hat fast ausschließlich, glaube ich, in seiner Karriere für Braunschweig gespielt. Möglicherweise
ein Kultspieler, möchte ich noch
kurz sagen. Oh, danke für diesen weniger strapazierten Begriff. Ein Kultkicker heißt es doch, Tobi. Ein
genau.
Kultkicker. Ja, der Kultkicker Marc Fitzner hat also die Eintracht übernommen, wenn auch nur für 2 Wochen, denn er hat keine Trainerlizenz, um in der zweiten Liga trainieren zu dürfen. Die hat interessanterweise nur der sehr umstrittene Sportdirektor Peter Vollmann, was eine interessante Konstellation, glaube ich, da gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser aktuell nur aus diesem Grund noch seinen Job hat. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Spekuliererei beim Gegner, der uns ja eigentlich nicht interessieren sollte. Wir wissen es alle, es gibt das berühmte Sprichwort, neue Besen kehren gut, und das bewahrheitet sich doch häufiger im Fußball, weil unter dem neuen Trainer Spieler, die außen vor waren, ihre neue Chance wittern oder die anderen ein schlechtes Gewissen haben und sich besonders reinknien, sodass man zumindest erwarten konnte, dass die Eintracht möglicherweise doch wirklich stark motiviert und weniger verängstigt in dieses Duell hineingeht. Außerdem haben sie noch eine Neuverpflichtung unter der Woche präsentiert.
Oh ja. Eisen-Ernie.
Ja, Eisen-Ernie. Das wollte ich nochmal übrigens. Wir haben Eisen-Ernie im Stadion verstanden.
Ja.
Aber ich glaube, es heißt Ermin, weil das sein Vorname ist.
Achso, Eisen-Ermin.
Ermin Bicacic. Der ehemalige Innenverteidiger, der dann auch lange Zeit in Hoffenheim gespielt hat, ich glaube, bosnischer Nationalspieler gewesen ist und vor dieser Zeit eben in Braunschweig aktiv war, wurde aus der Fußballarbeitslosigkeit zurückgeholt, um die Abwehr zu stabilisieren. Stand noch nicht in der Startelf, kam aber dann später rein. Und wir hatten auf jeden Fall, zumindest in unserem Kopf, sehr viel Spaß mit dem falschen Spitznamen Eisen-Ernie. Und wir haben dann auch geguckt, gibt es hier noch Brutal-Bert oder sowas? Extrem-Elmo.
Ja. Mit dem Spitznamen müsste er eigentlich bei Union Berlin spielen, ne?
Genau. Gefahren-Grobi. Weiß ich. Aber auf jeden Fall.
Er wurde auf jeden Fall gefeiert, als wäre er der absolute neue Heilsbringer. Also,
genau.
Ich kenne jetzt nicht die Historie von Eisen-Ermin, kenne ich nicht so gut, aber es klang wirklich so, als ob das der Überkicker wäre. Und da muss man mal abwarten in den nächsten Wochen, ob das wirklich so sein wird.
Genau, nach seiner Einwechslung später im Spiel hat er das jetzt noch nicht nachweisen können. Fairerweise war die Messe da aber auch größtenteils schon gelesen. Also das heißt, es herrschte latente Aufbruchsstimmung. Ich würde es nicht Euphorie nennen in Braunschweig. Ich glaube, die herrschte nicht vor. Bei den Braunschweigern, das hatte ich auch, als ich auf euch in der Pizzeria gewartet hatte, am Nebentisch so ein bisschen mitgenommen. Man malte sich schon aus, dass das jetzt ja heute so ein Neustart sein könne. Und so kam es ja dann nicht. Aber die Fortuna war ein bisschen gewarnt und Daniel Thune hatte vorher tatsächlich auch ein bisschen darauf hingewiesen, dass das natürlich jetzt eine Situation ist, die man so ein bisschen annehmen muss, dass man also nicht genau weiß, wie der Gegner taktisch auftritt. Ne? Es kann ja ein bisschen Systemwechsel, personelle Wechsel geben, dass man so ein bisschen blind sich drauf einlässt. Aber er sagte dann etwas, was zumindest ich gefühlt gerne häufiger eigentlich bei Fortuna sehen würde, dass man ein Stück weit dann einfach seinen eigenen Stiefel spielt und sich der Gegner ja auch nach uns richten müsse. Etwas, was ja gerade in den Spitzenspielen Tunen hier und da auch mal nicht ganz zu Unrecht zumindest vorgehalten wird, dass er da sich manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr nach dem Gegner ausrichtet und zu wenig auf die eigenen Stärken setzt. In diesem Fall darf man das vor dem Spiel Tabellenvierten beim 18. aber, denke ich, auch mal ein bisschen vorgeben, dass man sagt, ja, da müsst ihr halt mit klarkommen, wie wir antreten. Ansonsten, die Startelf entsprach genau der von Kaiserslautern, oder täusche ich mich da? Übersehe ich da gerade was?
Ist komplett unverändert gewesen. Ne?
Genau. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil es zwei Ausfälle gab, noch kurzfristig.
Drei dann mit sogar.
Mit Johannesson, Sobotka.
Und Daniel Ginczek hatte muskuläre Probleme.
Ach ja, stimmt.
Ginczek auch noch. Genau, diese Ausfälle, um da gleich mal den Bogen zu spannen, ließ sich heute Morgen schon in der Presse lesen. Diese grippalen Infekte greifen wohl ein bisschen um sich. Das war wohl auch ein Grund der Auswechslung von De Weis, dass der eigentlich die ersten Grippesymptome hatte, genau wie Kastenmeier, wobei da ja eh spekuliert wird, ob er von Niemczycki vielleicht diese Woche im Pokal vertreten wird. Appelkamp auch. Das heißt, alle diese Spieler waren ein bisschen körperlich schon angeschlagen und es bleibt abzuwarten, was sich bis Dienstag da tut. Und um auch da beim Thema Personal den Bogen zu spannen, es sieht wohl nicht gut aus bei Matthias Zimmermann. Ich habe heute Morgen gelesen, dass es einen Verdacht auf einen Knochenbruch gibt, was längere Auszeit wäre. Es soll wohl heute im Laufe des Tages ein MRT erfolgen. Also die Information haben wir jetzt leider noch nicht vorliegen. Aber das wäre natürlich richtig bitter für ihn und für uns, wenn er jetzt längerfristig ausfallen würde. Zumal wir ja mit Hoffmann schon einen längerfristigen Defensivausfall haben. Siebert kann das vielleicht auch da rechts spielen oder Tim Oberdorf, Oshino natürlich. Also wir haben Alternativen, aber es wird dünner und dünner. Man merkt es halt schon jetzt, so länger die Saison wird.
Man muss sich in die Winterpause retten.
Ja, so weit würde ich noch nicht gehen, zumal das Ei ja auch noch ungelegt ist mit Matthias Zimmermann. Aber zumindest diese Woche müssen wir jetzt mal schauen, ob Sobotka und Johannessen dann auch zurückkommen. Auch wenn wir da jetzt schon ein bisschen auf den Ausblick vorgreifen. Man kann jetzt nicht sagen, dass wir auf der letzten Rille in Braunschweig aufgelaufen sind, weil wir letztendlich schon eine gute Startelf hatten. Aber wir hatten schon den Eindruck bei Anpfiff Tobi, ne, dass die Ersatzbank mit, wer saß da noch dann so drauf?
Niemitz. Also von denen, die jetzt nicht eingewechselt
wurden. Genau, und Sasu aus der zweiten Mannschaft. Ja. Ne? Genau.
Das war es, glaube ich. Alle anderen wurden eingewechselt. Jetzt bis auf die Torhüterposition.
Ja, also wir hatten nicht mehr ganz so viele Alternativen, definitiv. Sodass zum Beispiel Spieler wie Cholles, wo man vielleicht auch gedacht hätte, nach der doch relativ schwachen ersten Halbzeit gegen Kaiserslautern, könnte vielleicht mal eine Pause vertragen, letztendlich schon allein aufgrund der Personalsituation gespielt hat, aber natürlich auch, weil das glaube ich Daniel Thune, er natürlich schon davon überzeugt war, das Richtige zu tun, indem er ihn ranlässt, und das sollte sich ja dann auch bewahrheiten. Also das hat gut geklappt. Ja, das Spiel ging los und ja, man konnte ein bisschen erkennen, dass Braunschweig motiviert war, denke ich, was zu tun. Ich denke, es hat sich aber auch sofort herauskristallisiert, dass der Wille zwar vorhanden ist, aber die Mittel begrenzt. So kann man das denken.
Ja, ja, das stimmt. Also die einzigen Aktionen, die zu sehen waren, waren ja vor allem Standardsituationen, also viele Ecken in der Anfangsphase, die allerdings alle ziemlich harmlos verpufften. Und dann gab es eben diese eine Großchance, ich glaube nach 10 Minuten ungefähr, als Ioa einen sehr, sehr schlampigen Rückpass spielte auf Kastenmeier. Und dann Kaufmann, ja, zwar aus spitzen Winkel, aber dann doch ziemlich gefährlich zum Abschluss kam. Aber das war eben auch nicht durch Braunschweiger fußballerische Fähigkeiten, sondern durch einen sehr bösen Schnitzer von Ioa.
Genau, und auch sehr gut gemacht von Kastenmeier, dass er nicht, also ich sag jetzt mal, in jüngeren Jahren wäre Kastenmeier da, glaube ich, mit der vollen Kapelle einfach rausgerannt, hätte ihn wahrscheinlich komplett umgewämst und den Elfmeter rausgeholt. Mhm. So hat er aber erkannt, dass er das nicht mehr schafft, abgestoppt und ist dann so mitgelaufen, dass der Spieler im Prinzip nicht mehr ins Tor schießen konnte, weil Kastenmeier sich in den Schuss geworfen hat. Das war gut gemacht von ihm, das muss man sagen.
Ja, ich habe mir dazu nach dieser Nummer habe ich mir notiert, Fortuna versucht hier mit gepflegtem Kurzpassspiel und Braunschweig spielt aller hoch und weit bringt Sicherheit. Ne? Also das war ja schon von Anfang an zu erkennen. Klar, ne, das sind die Mittel, die man dann wählt, wenn man unten drin steht, den Ball möglichst schnell irgendwie nach vorne transportieren, um dann hoffentlich irgendwie im Angriffsdrittel an den Ball wieder zu kommen. Die Fortuna hat da schon, sagen wir mal, ganz, ganz gepflegten Fußball gespielt, auch mit der ersten Situation dann in der sechsten Minute, wo Vermey den Ball durchgesteckt bekommt und dann, naja.
Da waren wir Opfer der Perspektive, muss man sagen. Nicht wenige im Gästeblock, inklusive uns, hatten den Ball im Tor gesehen. Und als er dann es dann einen Abschluss auf der Höhe gab, war für uns nach wie vor unklar, war der Ball im Tor oder wurde der Schuss wegen Abseits nicht gegeben? Und ich habe es tatsächlich erst im Fernsehen gesehen, dass der Ball vorbei war und dass es nicht Abseits war bei dem wirklich schönen Steckpass von Cholles.
Ja, ich hatte mich auch schon zum Jubel bereit gemacht, aber
du hattest dich schon,
kam dann etwas anders.
Du hattest dich eh wundgelegen auf der einen Seite, sodass du dich kurz umgedreht hast, in der Hoffnung jubeln zu dürfen auf der Couch.
Aber ja, kurz ein Auge mal geöffnet, als es laut wurde im Stadion. Da habe ich gedacht, guckst du mal hin. Na genau. Ja, okay. Danach habe ich mir wieder
Aber allgemein die Perspektiven in so einem alten Stadion mit Laufbahn und man ist dann als Gästefan natürlich, hat man auch nicht die Premium-Plätze, sondern ist da hinten in der Kurve. Wir waren auch relativ weit unten, beziehungsweise nicht sehr weit oben. Das ist schon manchmal sehr schwierig zu erkennen, wo genau der Ball sich jetzt gerade befindet. Und ist ja auch irgendwie schön, so war es früher ja auch beim Fußball, aber man ist das irgendwie nicht mehr so gewohnt, finde ich.
Genau.
Wobei, ich kann mich erinnern, Tobi, dass du noch in der Vergangenheit auch immer mal Probleme hattest, Spieler auseinanderzuhalten von auf der Tribüne.
Das ist Tobis persönliches Ding. Dass er Siebert mit Appelkamp verwechselt oder so.
Ich hatte tatsächlich gestern eine Appelkamp-Zimmermann-Schwäche. Also die beiden habe ich gerne mal
Sie haben aber eine also nicht ganz unähnliche körperliche Statur und Rückennummer, weshalb es selbst den Besten unter uns schon passiert ist.
Danke.
Genau, aber das war auch tatsächlich dann, um dann vielleicht auch gleich zum 1:0 zu kommen, das war auch tatsächlich perspektivisch für uns dann das Problem, denn die Fortuna macht anders als Braunschweig mit ihren mehrfachen Eckbällen gleich mit dem ersten Eckball ihr Tor und so richtig konnten wir nicht erkennen, wie es gefallen ist. Wir haben nur gesehen, dass der Ball im Tor war, ne? Also unter der Latte. De Weijs verlängert den Eckball, der von Appelkamp wie immer getreten war. Und Cholles kommt davor, Krüger an den Ball mit dem Fuß an den Ball und hämmert ihn dann so am verdutzten Keeper vorbei unter die Latte.
Ja, er drückt ihn fast so mit der Fußsohle. Also es wird hinterher bei der Sky Zusammenfassung, glaube ich, wird auch nochmal diskutiert, so eine halbe Sekunde, ob man da denn gefährliches Spiel abpfeifen müsse, weil der hoch ist, also ne, Bein durchgestreckt und sowas. Also etwas unorthodox buxierte ihn ins Tor, aber für mich total regelkonform.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, es wäre gefährliches Spiel gewesen, wenn Krüger hingegangen wäre zum
Ball. Aber genau, Krüger war zu spät. Also Cholles war eindeutig vor ihm am Ball. Und von daher würde ich jetzt auch sagen, also so wie ich es dann hinterher gesehen habe.
Also Krüger hat sich jetzt keine besonderen Anstalten gemacht, da irgendwie rettend einzugreifen. Das sah jetzt, fand ich, in der Szene nicht nach bedingungslosem Abstiegskampf aus. Aber das ist natürlich dann auch mal...
Da werden hier gleich die Spieler beim Gegner den Fans zur Fraß vorgeworfen.
Sozusagen. Aber es sah wirklich ein bisschen Larifari aus, fand ich, in der Zeitlupe.
Das stimmt, aber gerade Krüger soll es ja später dann nochmal gut machen. Ja, und direkt danach, also im Prinzip 3 Minuten später, kommt die Fortuna auch gleich zum 2-0 und da macht Vermey es deutlich besser als noch beim 1-0. Wieder ist es Cholles, der ihn geschickt einsetzt. Und da muss man sagen, Vermey netzt den eiskalt mit einem Chip in die lange Ecke. Das hat er richtig gut gemacht.
Mit dem schwächeren linken Fuß, glaube ich sogar, ne?
Ich glaube, und vor allem auch, sagen wir mal, deutlich komplizierter als den Schuss, den er vorbeisetzt, ein paar Minuten früher. Mhm.
Das ist richtig, ja, er macht es mit links, hast du vollkommen recht. Und ja, also generell, um das vielleicht mal schon mal vorweg zu sagen, dieses Spiel kam deutlich näher an meine Vorstellung eines Mittelstürmers, nicht nur wegen des Tors von Vermey, als bisher, weil er in diesem Spiel tatsächlich in mehreren Szenen endlich mal Torgefahr ausstrahlte. Das mag auch am, sagen wir mal, nicht gerade Crème de la Crème-Gegner der Liga gelegen haben. Und auch die Defensive von Braunschweig gehört da jetzt, sagen wir mal, nicht zum absoluten Eisen Betonwerk, was man da so hat, trotz Eisen. Wir nennen ihn einfach Eisen-Ernie. Das ist einfach schöner. Also ja, selbst wenn das nicht sein Spitzname ist, bei uns ist es Eisen-Ernie. Und der war aber ja noch nicht auf dem Platz, von daher. Nein, macht er gut. Und ich möchte es vorwegnehmen, das war bisher aus meiner Sicht die beste Leistung von Vermey, die er im Fortuna-Trikot gemacht hat. Nicht nur diesmal die Bälle auch wirklich gut gehalten, sondern auch echt noch ein paar schöne Ablagen im Laufe des Spiels für andere Spieler immer geliefert. Ja, aber ja. So war der Zahn relativ schnell gezogen. Ich wollte noch was sagen. Braunschweig hat die eine oder andere auch Standardsituation gehabt. Ich weiß nicht, wie es letzte Saison bei ihnen war, aber diese Saison haben sie eine massive Standardschwäche. Braunschweig ist das einzige Team in der Liga, das noch kein Tor nach Standards erzielt hat. Und zumindest nach Ecken. Und das sah man auch, ne? Die Ecken waren allesamt harmlos. Entweder in den Händen von Carsten Meyer oder von Vermey oder De Weijs rausgeköpft quasi.
Ja, und gerade wenn man spielerisch so limitiert ist, wie es die Braunschweiger ja offenkundig sind, ist das natürlich doppelt bitter, wenn man, dann muss man ja sicher eigentlich über die Standards, muss man dann zu Chancen kommen, und das war gar nicht zu sehen. Also sowohl offensiv waren die Standards extrem ungefährlich, aber auch in der Defensive haben sie uns da sehr, sehr viel zugelassen, wenn wir Standards hatten. Und deswegen, ja, das sah nicht gut aus bei Braunschweig.
Genau, und es wurde natürlich nicht besser durch den frühen 0-2 Rückstand, aber da war Fortuna halt im Prinzip mit den drei Torchancen, die man hatte, eiskalt. Oder gab es nicht sogar noch eine von Klaus? Nee, die kommt später, wo Klaus den Ball noch relativ knapp am Tor vorbei schießt. Aber auf jeden Fall, Fortuna hat es, ich will es nicht so sehr in den Mund nehmen, aber sie haben es schon ein bisschen im Stil einer Spitzenmannschaft gespielt, ne? Unaufgeregt den Gegner sich so ein bisschen austoben lassen, ohne dass richtig gefährlich wird, mal abgesehen von der eigenen Unaufmerksamkeit von Ioa. Und im Spiel nach vorne einfach viel substanzieller, mit guten, sicheren Passaktionen, dann auch mit relativ wenigen Mitteln in eine gefährliche Situation. Also sehr kontrolliert und einfach mit Selbstvertrauen. Ne? Man sieht, diese Mannschaft hat gerade eine breite Brust, da hat das Lautern-Spiel dazu beigetragen, und sie ist aber niemals überheblich aufgetreten. Das fand ich auch ganz wichtig, und das ist in solchen Spielen nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ich sag mal, die zweite Prüfung dieser Art wird es Dienstag in Unterhaching geben. Ne? Da geht es um sowas Ähnliches, dass du in solchen Spielen halt nicht so auftreten darfst, so als wärst du schon Bayern München oder sowas, ne? Sondern du musst es seriös spielen, und das hat die Fortuna gemacht, und deshalb wurde es dann auch gerade in der ersten Halbzeit, kann ich mich an gar keine Torchancen von Braunschweig erinnern. Ich weiß nicht, ob du was auf dem Zettel hast, Andi.
Nee, richtige Torchancen tatsächlich nicht. Ne?
Das waren immer mal so Situationen, wie du es eben so gesagt hast.
Ja, es gibt so Situationen, wo Carsten Meyer etwas unorthodox mit einer Faust den Ball dann wegschlägt nach einer Hereingabe aus dem Halbfeld, wo dann aber der Nachschuss einfach so eine Art Field Goal gibt. Nein, wir haben das sehr, sehr seriös gespielt, und dann kann man, glaube ich, tatsächlich den Sprung zur 35. Minute machen.
Genau, das ist die Klaus-Chance, die ich meinte.
Genau, wo Cholles auch, ich finde auch, er hat wirklich wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, nachdem er ja in der letzten Woche etwas unglücklich aussah, eine scharfe Hereingabe von links auf Klaus gibt, der hält den Fuß rein, und das Ding geht knapp am kurzen Winkel vorbei. Also das hätte auch schon das 3-0 sein können, genau wie eine Minute später steht Vermey leider im Abseits nach einem katastrophalen Fehlpass im Aufbauspiel der Braunschweiger.
Kurucay,
wird der Ball wieder zurückgeköpft und ja, Vermeij steht dann aber auch deutlich im Abseits.
Der wird zurückgepasst, meine ich, von Zimmermann. Also direkt einfach, ne? Der Ball landet in Zimmermanns Fuß und er passt ihn sofort auf Vermeij und ja, leider, er geht rein und wird es sofort abseits gegeben oder ist das der erste VAR-Check? Nee, die kommen alle in der zweiten Halbzeit.
Nee, das Ding wird sofort abseits gegeben.
Ja, genau. Der VAR in der ersten Halbzeit war er noch zu Tisch, aber in der zweiten Halbzeit, da sollte er sein Geld dann ja im Prinzip verdient haben. Ja, und ich glaube, das war es auch schon so in der ersten Halbzeit. Ja. Wie gesagt, also da, ne, wir müssen es jetzt ja auch nicht klein bereden, aber Fortuna hatte das alles soweit im Griff. Braunschweig fehlte nicht der Wille, aber die Mittel. Und so war das 2:0 zur Pause hochverdient. Und das hat auch der Interimstrainer der Braunschweiger so gesehen, indem er gleich mal zweifach wechselte und ja, im Prinzip nochmal neue Hoffnung bei seinem Team schüren wollte. Wir hatten auch die ersten Minuten nach der Pause so das Gefühl, dass Braunschweig es nochmal so ein bisschen wissen will. Ne? Das Spiel spielte sich dann ja aus der von uns gesehenen weiter entfernten Hälfte längere Zeit ab und wir dachten schon so, ja, ein bisschen Entlastung wäre jetzt mal nicht verkehrt.
Ja, das ist richtig.
Ja, also die einzige Phase im Spiel, in der ich dachte, dass wir wirklich ein bisschen wackeln und das alles ja, defensiv so ein bisschen unter Druck gerieten und vor allem auch keine Entlastung mehr stattfand. Das war, glaube ich, jetzt so eine Viertelstunde Anfang der zweiten Halbzeit.
Genau, und da kommt es dann auch eigentlich zu einer wirklich größeren Torchance von Braunschweig, in der glaube erst Nicolau das bis in den Strafraum eindringt. Genau, er gewinnt das Laufduell mit Siebert. Und den Schuss von ihm Kastenmeier dann tatsächlich ziemlich gut hält, aber er prallt halt in die Mitte ab. Kein Vorwurf, also den Ball kannst du aus der Distanz nicht festhalten. Und Krüger kommt relativ frei zum Schuss ins nahezu leere Tor, weil Kastenmeier halt noch unten ist. Und er setzt ihn echt deutlich drüber, also so kläglich deutlich drüber, also Field-Goal-mäßig deutlich drüber. Aber da stockte uns kurz der Atem. Das war tatsächlich so ein Moment, wenn Braunschweig den nutzt, dann könnte da vielleicht nochmal anders was gehen. Aber Fortuna zeigte ja auch gleich eine Antwort, genau.
Genau, sie reagieren dann sofort gut. Leider hat uns dann das erste Mal der VAR da ein bisschen den Spaß verdorben. Ja, wie war es nochmal? Genau, Cholles schiebt den ein, ne? Genau. Der Klaus legt den. Ach nee, sorry, ich bin gerade. Erzähl du, Thorsten.
Vermeij verlängert einen langen Ball von Kastenmeier auf Cholles, der sofort auf Klaus querlegt und den Rechtsaußen anschließend hinterherläuft. Klaus setzt im Anschluss wieder Cholles in Szene, der aus gut 13 Metern zum vermeintlichen 3:0 einschiebt. Schiedsrichter Patrick Alt nimmt den Treffer aufgrund einer Abseitsposition sofort zurück. So hab ich's gesehen. Das ist eine Zusammenfassung der Situation. Das oder der Kicker-Ticker schreibt es so. Nein, genau, in dem Fall setzt Cholles ein, der tunnelt den Keeper durch die Beine und wir waren natürlich alle im jubelnden Block, weil wir das Abseits nicht gesehen haben. Interessanterweise, ich habe mir gestern Abend noch die Zusammenfassung auf One schnell angeguckt. Mein Fernseher ist gerade, hat Probleme, aber das wird Ihnen teuer zu stehen kommen, diesen Fernseher und mich.
Das wird vor allem dich teuer zu stehen kommen.
Ja. Weshalb ich gerade keine Real-Life spiele. Also mein Fernseher hält gerade nicht länger durch als, sagen wir mal, Mario Basler aktuell beim prominenten Kick. Ja, so nach circa 20 Minuten ist Schluss, wenn überhaupt. Und das heißt, ich kann so eine Zusammenfassung schnell gucken, aber leider kein ganzes Spiel im Real Life. Und da wurde die Szene nicht gezeigt, also als hätte sie nicht existiert. Da kam sofort das folgende Tor von Braunschweig, nämlich das 1:2, bei dem, man muss schon sagen, die ganze Abwehrkette so ein bisschen gepennt hat, ne? Also alle sind irgendwie nicht bei ihren Leuten. Yeah. Braunschweig spielt es einmal schnell im Umschaltspiel und wirklich im direkten Gegenzug. Ne? Also der VAR-Entscheid kommt, nein, ist kein Tor. Und sofort fällt dafür der Braunschweiger Treffer Hereingabe von der rechten Seite von Multhaub, flach in die Mitte. Und Krüger, der dann einschiebt, befindet sich irgendwo im Niemandsland zwischen Zimmermann und Siebert. Auch Device und Ioa sind da nicht bei den Leuten. Ich würde sagen, alle haben so ein bisschen Aktie da drin. Vollkommen unnötiges Gegentor. Und man dachte, oh je, jetzt könnten die Braunschweiger ja kommen.
Ja, es war vor allem die erste und, glaube ich, auch einzige defensiv nicht gute Aktion von Ioa. Mhm.
Ja, der Patzer in der ersten Halbzeit.
Der Rückpass, ne? Ja.
Okay, der Rückpass, ja, okay. Aber ich würde ihm da tatsächlich den Löwenanteil am Gegentor zuschieben.
Oh, der Löwenanteil des Braunschweiger Tors?
Braunschweiger Gegentor.
Ja, ja. Weil er sich da doch arg verschätzt. Bei diesem längeren Ball. Also ich glaube, wenn sein Stellungsspiel da ein bisschen besser ist, dann kann er den halt sehr einfach klären und es kommt gar nicht zu der Hereingabe von der rechten Seite. Also ich würde behaupten, ja, Emma hat da am ehesten die Aktien drin. Aber sicherlich der gesamte Abwehrverbund kann das optimieren.
Ja, also mein Eindruck war, dass die Mannschaft dann noch ein bisschen im Tiefschlaf war, gerade der Eingriff kam und das Tor gecheckt wurde oder die Szene gecheckt wurde. Und ich glaube, da war noch so ein bisschen Kollektivschlaf in der Mannschaft. Ja. Da wurde der Schalter nicht rechtzeitig umgestellt.
Genau das. 59. Minute und mit dem Tor erfolgt dann auch der gezwungene Wechsel in der Abwehr. Device kann nicht weiterspielen. Wie gesagt, hinterher hat man erfahren, dass das wohl tendenziell Erkältungssymptome bei ihm sind, also dass auch die Kraft einfach nachließ. Und es kommt Tim Oberdorf, wie hast du ihn gestern so schön genannt, Mr. Zuverlässig. Und diesem Ruf wurde er auch heute oder gestern dann auch wieder gerecht. Man muss aber sagen, dass er sich in die Defensive nahtlos einreihte und Device dann auch würdig vertreten hatte, sodass dies, was ja immer so eine Sache ist, wenn nun so ein Defensivwechsel kommt, du weißt nie, wie fügt sich der neue Spieler ein, aber zum Glück überhaupt nicht zu einem Bruch führte, sondern die Defensive weiterhin sehr souverän stand. Und nicht nur das, es gab auch einen wunderbaren Freistoß, den Felix Klaus rausholte am Strafraum. Und was passierte aus diesem Freistoß? Ich will jetzt nicht schon wieder ein Tor erzählen.
Nee, Tobi, erzähl du doch mal, wie du es wahrgenommen hast.
Ja, Appelkamp, der wirklich ja die ganze Saison, finde ich, schon sehr gute Standards tritt. Mhm. Hat, glaube ich, auch schon 5 Assists gegeben. Bringt den Ball in den Strafraum und Siebert kommt angerauscht mit der ganzen Masse und Wucht seines Körpers und köpft den Ball dann unhaltbar in die Maschen. So würde ich das mal beschreiben. Es war auch so ein Tor des Willens, fand ich. Er hat das auch ausgestrahlt, dass er den unbedingt machen will. Und war richtig gut gemacht.
Ganz genau. Auch diese Szene wird wieder sehr lang gecheckt, weil es sah so ein bisschen aus, als hätte ihn auch irgendwie mit dem Arm berührt, den Ball. Also ich weiß, warum sie es gecheckt haben, aber letztendlich war es ein Kopfballtor. Das war schon korrekt, das zu geben. Aber natürlich wurde man langsam im Stadion nervös, weil das muss man sagen, ich glaube, wir haben ja generell noch nicht so viel über den VAR hier in unserem Podcast diskutiert. Man kann da unterschiedlicher Meinung gerne sein. Es gibt ja die Leute, die da komplett dagegen sind. Ich gehöre zur Kategorie, die sagen, wenn ich technische Hilfsmittel habe, dann finde ich es prinzipiell erstmal gut, diese einzusetzen. Aber die Frage ist das Wie. Und damit bin ich persönlich nicht zufrieden, wie der VAR aktuell in Stadien eingesetzt wird. Ne? Es mag ein gutes Mittel für die Leute am Fernseher sein, weil die auch vielleicht sofort das Feedback kriegen, wobei das auch manchmal holprig ist.
Da sage ich gerne was zu.
Ja, aber im Stadion gestern war es eine Katastrophe, also weil es nahezu überhaupt kein Feedback gab. Ich glaube, bei einem Tor wurde mal irgendwas auf der Anzeigetafel angezeigt, aber am Ende stehst du da sprichwörtlich im Regen und hast überhaupt keine Ahnung, okay, was ist denn jetzt? Was ist denn da jetzt gerade los? Und das ist echt ein Zustand, der mich mega nervt. Ich weiß, der Stadionbesucher ist halt nicht mehr das Wichtigste in den Augen vieler Leute, vor allem in den Augen der Leute, die diese ganzen VAR-Maßnahmen empfinden, aber mir passt diese fehlende Transparenz überhaupt nicht. Ich finde, persönlich, auch wenn es da ein paar kuriose Blüten bei der Frauen-WM gegeben hat mit den Durchsagen, dass das aus meiner Sicht zumindest für die Transparenz analog vielleicht zum American Football so eine Durchsage, Tor nicht gegeben wegen Abseitsposition von Spieler 7 Jollis. Irgendwie sowas fände ich über den Schiedsrichter, also dass es über die Stadionmikrofone kurz durchgegeben wird, fände ich persönlich eine gute Maßnahme. Plus aus meiner Sicht die Tatsache, dass die VAR-Leute vielleicht nicht irgendwo in Köln sitzen, sondern in so einem mobilen Übertragungswagen vor Ort. Also irgendwie, dass da eine größere Nähe zum Geschehen vorhanden ist. Ja, weil das so abstrakt ist. Ja, es ist für mich so ein abstraktes Konzept mit diesem Kölner Keller. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kann der Schiri kurz rüberlaufen und nachfragen.
Was ich sagen muss tatsächlich, ich habe gestern ähnlich da gesessen wie ihr, weil es auch da, es gab keine ordentlichen Bilder. Es wurde dann irgendwann, ich habe mir auch in meinen Notizen tatsächlich so VAR, großes Fragezeichen, wieso keine Bilder? Hand? Also es war völlig unklar. Es gab dann irgendwann, sagte der Kommentator so, ja, hier wird wohl auf Handspiel überprüft. Aber ich sag mal, die Transparenz, die man sich jetzt wünschen würde oder die man vielleicht sich ja haben will als Fernsehzuschauer, dann gab es da auch nicht. Und da waren keine Bilder, da war keine Erklärung, da war gar nichts. Ja, und es ist ja richtig, dass das Spiel dann gegeben wird bei dem Videobeweis, der dann 3-4 Minuten später passiert, als das Tor von Appelkamp nicht gegeben wird, was ich sehr, sehr schade fand, weil das Tor sehr schön herausgespielt war. Wo Appelkamp dann aus halblinker Position über den Torhüter drüber lupft. Das wird dann auch, es ist ja richtig, dass es nicht gegeben wird, weil Jollis abseits steht und den gegnerischen Spieler durch seinen Körper so ein bisschen wegblockt, dass Appelkamp den Platz hat. Aber auch das wurde, sagen wir mal, nicht ausreichend kommuniziert. Das kann sich jemand wie ich, der dann, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür hat, was da möglicherweise geprüft wird, kann sich das dann erschließen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute dann da sitzen und sagen, was soll das denn jetzt? Und das
muss im Stadion sein. Ist es geradezu unmöglich. In der Szene war vollkommen unklar, was da jetzt gerade passiert.
Ja.
Also, ja, man dachte ja irgendwie wahrscheinlich Abseits, aber nee, eigentlich war es gefühlt definitiv kein Abseits, was ja auch Appelkamp stand ja auch nicht im Abseits. Naja. Und dann ist man da einfach nur, hat viele Fragezeichen in den Augen.
Ja, und es war halt in dem Spiel in der zweiten Halbzeit dann wirklich absurd, wie viele Eingriffe es waren. Und darüber haben wir noch nicht gesprochen, die Dauer der Eingriffe war halt auch teilweise einfach, es dauert halt viel zu lange. Ne? Und das hat sich dann ja auch in der Nachspielzeit von insgesamt 9 Minuten niedergeschlagen. Dass diese Prozesse müssen halt optimiert werden. Und ja, im Stadion, man kann halt dann nur darauf vertrauen, dass richtig gemacht werden, aber der Frustfaktor steigt halt enorm, weil man natürlich latent immer dieses Gefühl hat, wir wurden hier gerade benachteiligt. Auch wenn es gar nicht der Fall gewesen sein mag. Also, ich glaube, man kann ja sagen, dass diese VAR-Entscheidungen soweit alle in Ordnung gehen. Ne? Es gibt später noch diesen einen Elfmeter, über den man vielleicht für Braunschweig hätte diskutieren können. Aber auch da bin ich persönlich ein Freund, wenn man nur weil der VAR sagt, da ist vielleicht was im Strafraum gewesen, nicht immer automatisch auf Elfmeter entscheidet, sondern sagt, ja, reicht mir nicht oder ist jetzt keine klare Fehlentscheidung, deshalb sollte da nicht eingegriffen werden.
Also, aber das wurde doch wahrscheinlich im Stadion auch gar nicht irgendwie kommuniziert. Ne? Ich hatte dir ja eine WhatsApp geschrieben, so von wegen, könnte was werden. Mit ein bisschen Pech kriegen wir den gegen uns gepfiffen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie klar ist im Stadion, dass da gerade auf Elfmeter untersucht wird, oder?
Ja, also, dass die Szene nicht ganz koscher war, das Gefühl hatte man schon. Also, es geht jetzt um die Szene in der 72. Minute nach dem Abseitstor von Appelkamp, wo Sané, übrigens der kleine Bruder von Leroy Sané, der bei Braunschweig spielt, Zimmermann vermeintlich gefoult wird im Strafraum. Die Szene wurde übrigens auch im One-Bericht nicht nochmal gezeigt. Also der One-Bericht war ein bisschen seltsam. Eigentlich sind die immer sehr schön ausführlich in der ARD, aber mit dem Bericht war ich nicht so zufrieden. Der hat sich auf viele unnötige Dinge in der ersten Halbzeit konzentriert, statt diese ganzen strittigen Szenen in der zweiten mal zu zeigen. ich glaube, es war aber auch kein Muss-Elfmeter, sonst hätte ich jetzt auch gesagt, also dann wäre es eine klare Fehlentscheidung gewesen. Aber es ist natürlich auch irgendwie nicht gut für einen Schiri, wenn er halt so viele Szenen durch den VAR korrigieren lassen muss. Das ist ja dann auch keine tolle Leistung mehr, muss man eben leider auch kritisch anmerken an der Stelle. Ja, dann wird relativ viel gewechselt. Wir haben eben schon über die auch körperlichen Schwächen unter anderem bei Appelkamp gesprochen. Ich glaube, er hat auch einen Krampf dann, ne? Und wir waren noch sogar sehr erstaunt, dass er kurz danach erst noch weiterspielte, weil wir dachten, dass sofort eigentlich gewechselt würde. Mhm. Aber und dann kommt Gavory eben für Appelkamp, der interessanterweise eine Position auf der 8 einnahm.
Denn ja, das hat mich auch, also ich hatte mir dann so aufgeschrieben, ne, so Gavory spielt dann also Linksverteidiger, Emma geht auf die Schinter-Position, Nimic kommt für Klaus positionsgetreu und dann irgendwann so nach 2 Minuten so, nee, ist ja Quatsch, das spielen die ja gar nicht so.
Genau, und genau, Nimic war relativ positionsgetreu für Klaus, aber eben Gavory, der halt im Prinzip Tanakas Position übernahm und Tanaka ist nach vorne gerutscht auf Appelkamps ja. Position. Und ja, man muss aber auch sagen, dieses schnelle 1:3 und auch die Tatsache, dass wir diese Absetztore hatten, die Braunschweiger haben schon gespürt, dass wir hier klar besser sind. Das haben sie natürlich auch hinterher zugegeben. Und auch wenn man so die Fans online liest, dann wissen die auch, dass sie eigentlich noch ein paar Tore mehr kassiert haben und reines Glück hatten, dass die Dinger abseits waren. Ne? Also ja. Die Messe war gelesen zu diesem Zeitpunkt. Cholles hat noch eine schöne Chance in der 80. Minute. Das ist ein langer Ball. Nicht Cholles hat die Chance, sondern Nimic. Langer Ball von Cholles, der den Ball Nimic in den Lauf hebt und er versucht, den Ball über Hoffmann zu lupfen, aber er landet auf dem Tornetz. Es kommen dann auch noch in der Schlussphase Oshino für Zimmermann, nachdem der sich eben, wie wir es eingangs schon erzählt hatten, ja, da was böse, es hieß, er es nur umgeknickt habe, und aber er konnte nur gestützt auch bei uns in der Kurve vorbeigetragen werden. Ja. Ne? Also es sah nicht gut aus und die Meldung heute Morgen lässt ja auch nichts Gutes hoffen. Und Jastrzemski, der ja letzte Woche auch wegen seines richtig schwachen Einsatz ist in der 2., den Tobi und ich live verfolgen durften gegen den 1. FC Bocholt. Der Jastrzemski kam dann noch für Cholles, hatte aber in dem Sinne keine besondere Szene mehr, ist aber...
Doch, der am 4. Tor war er beteiligt, ne?
War er beteiligt, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Beschreib doch mal. Ja, sag.
Naja, okay. Also es war, glaube ich, eine Art Konter, über die linke Seite, und der gute Herr Jastrzemski, habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, hast du richtig ausgesprochen.
Der Herr Jastrzemski hat, legt dann in den Lauf des von links in den Raum laufenden Gavory. Und Gavory legt den Ball quer perfekt auf Tanaka, der schön mitgelaufen ist und dann aus kurzer Distanz über die Linie drückt.
Genau.
Unser neuer Top-Torjäger Ao Tanaka, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, drittes Tor, und wie du gestern richtig anmerktest, nach Cholles damit unser bester Torschütze. Ja. Ne? Wer hätte es gedacht?
Und zuletzt ja auch zweifacher Torschütze für Japan, im Testspiel war das, glaube ich. Also der scheint so die Torgefahr mit Mitte 20 sehr plötzlich für sich entdeckt zu haben.
Schön wäre es. Auf jeden Fall kann man sagen, wenn wir über Tanaka gerade sprechen, dass er seine sehr gute Leistung gegen Kaiserslautern durchaus bestätigt hat. Also natürlich erwartet man jetzt nicht 2 Tore jedes Spiel von ihm und so eine absolute Traumleistung, wie es dann die letzten 60 Minuten gegen Lautern gemacht hat. Aber auch Tanaka war gestern Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels, hat die Bälle sehr gut verteilt, das Tempo vorgegeben, nahezu keine Fehler gemacht. So in dieser Form gehört Tanaka in unsere Elf und gehörte tatsächlich zu den besten Spielern auf dieser Position in der 2. Liga. Punkt. Also das war eine tolle Sache von ihm. Hervorzuheben ist natürlich Christos Cholles genau mit der richtigen Antwort im Prinzip auf auf die schwache Leistung jetzt gegen Kaiserslautern. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass so ein junger Mann sofort wieder so gut dann dasteht. Wie gesagt, seine Aufstellung war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass nicht so viele Wechselmöglichkeiten bestanden. Aber genauso gut muss man da vielleicht auch Mannschaft und Trainer hervorheben, dass sie halt auch solche Spieler dann immer abholen. Ne? Also Thürn hatte das ein bisschen bestätigt nach dem Spiel. Ja, hat dann mit uns gefeiert und da konnte er schon wieder lachen gegen Lautern und so. Ich glaube, das ist ein Faktor, ne? Wenn so eine Teamchemie und so ein Trainer ein gutes Gespür hat, um solche Leute dann nicht links liegen zu lassen, sondern die mit reinzuholen, und die Guten, wie Cholles offenkundig einer ist, die danken es dann mit Leistung. Von daher, heads up to everyone an dieser Stelle. Und der Vincent Vermey, nachdem ich ihn so häufig kritisiert habe, möchte ich dann auch gerne heute in der Folge doppelt loben. Das war deutlich näher an dem, was ich mir von einem Mittelstürmer erwarte und erhoffe. Er hat auch in einigen anderen Situationen immer so eine gewisse Torgefahr ausgestrahlt, hat die Bälle gut verlängert, wie man sie ja jetzt auch bei den ein oder anderen Torchancen hier hörte, war er immer mit beteiligt, gut abgelegt. Defensiv im Kopfball auch nicht zu unterschätzen, beim einen oder anderen Eckball. Also, das war eine runde Leistung.
Ja, und gerade auch mit dem Fuß, fand ich, hat in der Vergangenheit oft so ein paar Kopfballszenen gehabt. Und dieses Mal fand ich ihn auch mit dem Fuß, mit dem Ball am Fuß ganz stark. Und nicht nur als ablegender Spieler, sondern auch dann mit Abschlussaktionen. Das fand ich auch nochmal ein Plus im Vergleich zu den letzten Wochen.
Genau, ansonsten auch Appelkamp war nicht schlecht in diesem Spiel. Ne? Also die übliche Giftigkeit, wie du schon sagst, Appelkamps Standards sind wirklich gut. Es ärgert mich bei FIFA oder EA Sports FC jedes Mal, dass Appelkamps Standardwerte sehr schlecht in dem Spiel sind. EA, das müsst ihr bitte mal ein bisschen korrigieren. Das kann da nicht sein, weil das entspricht nicht der Realität. Er gehört zu den besten Standardschützen, zumindest in der Vorbereitung, meiner Meinung nach, die Liga auch zu bieten hat. Und so erobert, ich glaube, mehr gibt es nämlich hier nicht großartig zu sagen, so erobert die Fortuna verdient die Tabellenführung, zumindest über Nacht. Just in diesem Moment werden weitere Zweitligaspiele angepfiffen, die das möglicherweise, ohne dass ich jetzt weiß, wer heute Mittag spielt, das schon wieder ändern könnten. Aber ist natürlich eine schöne Momentaufnahme. Zweiter Sieg in Folge, auch die Bestätigung ein bisschen der Kaiserslautern-Leistung, ist eine gute Sache. Man kann natürlich immer sagen, ja, ist irgendwie eine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten, aber wir haben ja schon über die Konstellation gesprochen, dass die nicht gerade in, sagen wir mal, in unserem Sinne war mit dem Trainer Entlassung etc. Und dafür hat die Fortuna es wirklich gut und seriös gelöst. Und ich finde schon, man muss immer vorsichtig sein mit diesen Fazits zu bestimmten Zeitpunkten. Ich finde, man erkennt, dass wir im Vergleich zur letzten Saison einen Schritt weiter sind. Weil wir eben, also nehmen wir doch mal genau das Braunschweig-Spiel letzte Saison her. Das war eine ähnliche Konstellation, aber da haben wir halt 2-2 gespielt, weil wir den Gegner halt irgendwie in dieses Spiel eingeladen haben, weil wir nicht mit dieser letzten Seriosität und Stärke, natürlich auch individuellen Klasse, die wir auch durch Spieler wie Chollis und so jetzt nochmal dazu bekommen haben, aufgetreten sind. Und ich finde, das ist so genau dieser Unterschied zwischen letzter Saison und dieser Saison, dass wir jetzt in diesen Spielen auch die vollen Punkte holen. Das wird nicht jede Woche gelingen, aber wir sind da, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Das wird ja auch wichtig werden, wenn wir jetzt den Ausblick starten auf das Spiel bei der Spielvereinigung Unterhaching. Ich denke, das wird ein sehr, sagen wir mal, eine ähnliche Herangehensweise sein. Ein Gegner, der individuell sicherlich etwas schlechter ausgestattet ist als wir. Und die werden wir bespielen müssen. Aber ich glaube, du wolltest vorher noch etwas anderes sagen.
Ja, wir sind da auch noch übrigens gar nicht. Es kommt nämlich noch ein bisschen was zur Rückfahrt. Aber,
ja, Entschuldigung, die war bei mir ganz einfach. Ich habe das Licht ausgemacht.
Ja, ja, genau, bist du abends um 8 ins Bett gegangen, wie es deine Art ist.
Wie immer.
Nein, Anfang der Sendung bin ich ja schon mit meinen Funfacts aufgefallen. Und mir ist
unangenehm
aufgefallen. Ja, das kann jeder sehen, wie er möchte. Mir ist noch ein anderes Funfact aufgefallen. Also das ist wirklich mir persönlich heute Morgen im Bett, als ich noch so im Halbschlaf war, aufgefallen. Fortuna ist gerade in einer Serie von 6 Flutlichtspielen in Folge. Angefangen mit dem HSV-Spiel, dann Osnabrück, dann Kaiserslautern, gestern Braunschweig, am Dienstag Unterhaching und am Freitag Wien-Wiesbaden. Na, was sagt ihr jetzt? Lustig. Wow. Also Fun Fact. Also aktuell spielen wir immer unter Flutlicht und erst dann das Spiel in Fürth wird erstmals wieder mittags stattfinden. Dann das erste Mal seit 1,5 Monaten. Ja.
Es sei denn, es kommt noch eine spontane Sonnenfinsternis und dann muss das Flutlicht doch noch eingeschaltet werden, aber wahrscheinlich wird es unter Tageslicht stattfinden.
Ganz genau. Ja, wir haben noch ein bisschen zu erzählen zur Rückfahrt tatsächlich. Achso, oh, und ich wollte noch die viel zu laute Musik im Stadion erwähnen.
Ja.
Und Braunschweig hat ähnlich viele Vereinshits wie Werder Bremen, habe ich das Gefühl. Das kennt Andi vielleicht auch noch. Die Bremer spielen ja auch, also nur, also der gute Arndt Zeigler. Also ich mag ja das eine oder andere Vereinslied beim Gast ja schon mal ganz gerne. Aber in Bremen spielen sie irgendwie 25 davon vor Anpfiff.
Wo die Weser einen großen Bogen macht.
Ja.
Da ist Werder Bremen, da sind wir daheim.
Genau, ich mache einen großen Bogen um Vereinslieder von anderen Vereinen. Und ja, die Braunschweiger hatten auch eine ganze Menge davon, ne? Also, und ja, unfassbar laut gedreht.
Mit Grüllchor und so, das war schon harter Stoff teilweise.
Das war harter Stoff. Auf der anderen
Seite finde ich finde es ganz sympathisch, wenn sowas vielleicht etwas dosiert eingesetzt wird. Gestern war es dann doch in Summe etwas viel. Aber ich hatte auch ein bisschen Spaß daran, wobei es war wirklich Tinnitus-gefährdend.
Ja, ja.
Atemberaubend laut, wirklich.
Nee, genau. Also,
ich glaube, die haben es extra laut gedreht im Gästeblock, dass die Gästefans mit dem Tinnitus nach Hause gehen.
Genau, das eigentlich sind die Braunschweiger ja nett, aber das ist so ihre kleine garstige Sache.
Genau wie das alkoholfreie Bier. Das waren so, glaube ich, die beiden Punkte, mit denen sie die Gästefans und der fehlende Aperol-Spritz natürlich.
Ja, genau. Aber dann wollten sie uns mit einer guten Wurst milde stimmen. Also die wussten selber nicht, was sie wollten. Das war wohl wahrscheinlich das Problem.
Ja, nach Brot und Peitsche.
Genau. Oder so, genau. Nach dem Spiel regnet es immer noch super ätzend. Und es gab auch noch einen Unfall da auf der Straße, die zur Autobahn führte, weshalb ein größerer Stau entstand. Es war nicht einfach wegzukommen aus Braunschweig. Und du warst unser Fahrer, Tobi, denn ich bin zurück, bin ich mit euch gefahren, weil wir alle nach Düsseldorf mussten, sodass ich also hin mit dem Zug gefahren bin und zurück sind wir dann alle zusammen mit dem Auto gefahren. Und ich glaube, du hattest keinen Spaß beim Autofahren.
Ja, es war schon wirklich eine etwas herausfordernd. Dunkel, strömender Regen und überall LKWs, die Unmengen von Spritzwasser verursacht haben. Und auch allgemein erstaunlich viel Verkehr für Samstag um 22 Uhr. Freitag, genau. Ich habe schon schönere Autofahrten gehabt.
Und dann waren wir auch noch alle hungrig.
Ja, dann waren wir noch alle hungrig. Und was macht man, wenn man auf einer Auswärtsfahrt ist und hungrig ist?
McDonald's ist einfach gut.
Genau, man diskutiert erstmal, wo man essen gehen könnte. Wir hatten eine Burger King und eine McDonald's-Fraktion und eine ganz klare Anti-KFC-Fraktion. Deine Freundin hatte ein schlimmes Erlebnis in London einmal bei KFC, wo sie in ein rohes Stück KFC-Hähnchen hineingebissen hatte, weshalb sie heute noch, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, Albträume hat.
Oder einem schweren Trauma leidet.
Immer wenn sie einen Huhn hört. genau.
Ja.
Naja, und also wir fuhren, also wir hatten beschlossen, dass wir ein bisschen auf der Piste erstmal weiterfahren und uns dann irgendwo einen schönen Autohof suchen, um nochmal was zu essen, weil wir halt tatsächlich außer der Pizza oder den Nudeln mittags, abends, ihr hattet auch gar keine Wurst, ich hatte nur eine Wurst im Stadion, nicht wirklich was gegessen hatten. Und so entschied man sich, ich weiß gar nicht mehr, wo der McDonald's war, es war auf jeden Fall schon hinter Hannover und alles natürlich, sind wir zu McDonald's rausgefahren und ja, das wurde interessant, denn im Prinzip kurz nach uns trudelte mindestens einer, eher zwei Fanbusse ein, was zu einer...
Es war ein Ultrabus, ich glaube, es war auch einer der Ultrabusse.
Was zu einer unfassbaren Invasion dieses McDonald's letztendlich führte. Also da war eine Menge Ax Alaska unterwegs.
Und sehr viel jugendliches Testosteron.
Sehr viel jugendliches Testosteron. Ich natürlich als alter Bestellmaschinen-Pro hatte mir meine Platzlieferung und sowas alles schon gesichert. Bei euch gab es allerdings Probleme mit dem Sonderwunsch der Extra-Mayonnaise, zu einer Verzögerung führte. Und als wir dann im Prinzip an der Bestellungstafel sahen, dass da so circa 20 Bestellungen gerade drauf warten, fertiggestellt zu werden und ja, eure Nummer auftauchte, meine interessanterweise nicht, wurden wir alle schon sehr nervös, zumal der McDonald's, wie gesagt, zum Bersten gefüllt mit Menschen war und man kaum noch sehen konnte, welche Nummer eigentlich gerade bereit ist. Bis dann mir ein freundlicher Mitarbeiter mein Essen an den Tisch brachte und eure Nummer, die kurz in der Bestellung erschien, wieder weg war.
Und, erschien sogar ziemlich lang in der Bestellliste und rückte immer weiter nach oben. Und als sie gerade auf zweiter
Position... Und ihr habt schon gelästert, weil meine Nummer überhaupt nicht erschien, bis dann Essen einfach gebracht wurde an den Platz.
Aber sie fror dann einfach ein auf Position 2 und war plötzlich verschwunden. Und dann war es wirklich ein Kampf, sich durch diese Ultramengen, durch die männlichen Ax-Alaska-Eis-Testosteron Menge durchzukämpfen, mit Fahne natürlich alle und dann am Ende zu erfragen, wo denn jetzt unsere Bestellung auf der Strecke geblieben sei. Und dann bekam ich einfach eine Tüte in die Hand gedrückt, ja, Nummer 206, ich habe dann einfach irgendeine Tüte genommen. Es fehlte eine Pommes, es fehlte das Getränk, es fehlten die Soßen. Und wie ich dann, aber die habe ich mir dann alle noch in nettem Ton, weil mir dieser Mitarbeiter wirklich sehr, sehr leid tat.
Ja, ganz ehrlich, die konnten einem wirklich leid tun, ne? Also die 20-jährigen Jungs, die da den Laden am Laufen haben mussten, mit 80 Mann Ultrameute auf der anderen Seite. Oh mein Gott, was für ein Albtraumjob.
25 Euro die Stunde kriegen für diesen Job.
Ja.
Na, jedenfalls habe ich
nicht
dann,
den Mindestlohn wie McDonald's. Ist. Wir haben eine Stellenanzeige da gesehen, aber da gibt es leider nur Mindestlohn.
Jedenfalls bekam ich dann meine Sachen und auf Rückfrage dann hat er mir auch einfach alles reingeworfen, was ich wollte. Ich glaube, der hätte mir auch noch 3 Pommes und 3 Cola reingetan. Ja, jedenfalls am Tisch war ich dann doch sehr zufrieden, dass es alles sehr gut aussah.
Und sehr hungrig.
Und ich war sehr hungrig und hatte meinen, was war das? Ein Royal TS, glaube ich.
Ja, also du hattest ein Royal TS bestellt.
Ja.
Und hast ihn auch gegessen, bis dir auf der Hälfte auffiel, dass eigentlich ein Big Mac ist, den du isst.
Mir wird das gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist Ute aufgefallen.
Ja,
ich hätte den bis zum Ende aufgegessen und hätte gedacht, ich hätte einen Royal TS gegessen.
Ja.
Aber meine Güte, da waren wir dann auch nicht
Ute, das muss ich dann doch an dieser Stelle verraten, weil ich es kurios fand, ihren Big Mac selbst nachgewürzt hat mit mitgebrachtem Chili. Also, es scheint ja ihr Ding zu sein,
das
wie sie es
immer,
mir erzählt hat.
Immer.
Genau. Aber ich fand es natürlich etwas kurios, dass erstmal der Big Mac nachgewürzt wurde. Ja, also Es war eine chaotische Situation.
Aber
es
hat auch nicht sie hat nicht gefragt, ob sie ihn Medium Rare haben kann.
Wie dein Vater, ja.
Genau.
Ja, das macht McDonald's leider nicht. Es hat aber insgesamt schon sehr lange gedauert und ich persönlich habe mich noch echauffiert. Ich möchte es auch nochmal an dieser Stelle machen über all die Leute, die einfach immer ihren Scheiß da stehen lassen. Hey, jetzt mal Hand aufs Herz, die Jungs haben es da echt nicht einfach. Nachts um, wie spät war es? Kurz vor Mitternacht? Noch nicht ganz. Halb 12 oder so. Da kommt die Meute von 80 Testosteron Alaska-Menschen, wie wir sie ja jetzt genannt haben. Will essen ohne Ende und du musst mit 5 Mann den Laden da am Laufen haben. Ey, könnt ihr nicht euren Müll einfach bitte in die Müllwagen räumen? Müssen die das auch noch machen? Also, ich finde, das ist, ich nenne es immer so Alltagsegoismen. Ich möchte, also, ich bin, jeder, niemand ist da frei von. Ich mache auch schon mal Scheiße, die vielleicht für andere Leute zum Nachteil ist, aber, ein bisschen mehr miteinander.
Ein bisschen mehr Liebe.
Ein bisschen mehr
können
Liebe.
Können wir so zusammenfassen. Ein bisschen mehr Liebe.
Ein bisschen mehr Liebe möchte ich auch an dieser Stelle vielleicht einfach mal weitergeben. Macht's denen doch nicht so leicht, die machen nur ihren Job. Nicht so hart. Oh. Macht's denen nicht so leicht. die haben es doch nicht so einfach. Ja, und dann ging es weiter für uns nach Hause. Wir alle mussten mit dem Schlaf kämpfen. Also Ute hat sehr schnell aufgegeben. Ich war zwischendurch immer mal wieder weg und Tobi hat auch am
Ich habe auch
am Lenkrad
aber
geschlafen.
Ich kenne die Strecke sehr gut, deswegen war das okay.
Aber du kennst ja den Weg und
ich kenne die A3 im Schlaf, ja.
Genau, aber insgesamt, es hat schon lange gedauert. Ich war gegen 2 dann zu Hause. Es war eine lange Fahrt, also das muss man schon sagen, langer Tag. Natürlich freut man sich umso mehr, wenn man mit so einem Ergebnis dann nach Hause kommt. Und man freut sich auch auf die englische Woche, die, das hatten wir, glaube ich, schon angekündigt, Andi und ich am Dienstag bestreiten werden. Tobi, was ist deine Ausrede, warum du nicht nach Unterhaching fährst am Dienstag?
Warum ich nicht
nach
Unterhaching fahre? Ich glaube, das Ausverkauf für das Spiel, oder?
Netter Versuch.
Tagesklasse öffnet, glaube ich, noch, Tobias. Du kannst
genau
mit uns kommen.
Und du hast ja sogar Familie in München, von daher.
Und ich habe keine Bahncard.
Ah.
Was
ja, okay. Ja. Ja, okay.
Die gibt's für 33 Euro gerade im Angebot.
Oh, jetzt wird's so langsam eng, ja.
Genau, aber
mir behagt die Höhenluft im Alpenvorland nicht so.
Ja,
das verstehe ich, das ist total nachvollziehbar.
Ja, das ist sehr schön. Auf jeden Fall, Andi und ich werden uns am Dienstag auf die Reise nach München begeben und dort auch nächtigen, sodass wir euch frisch vom Spiel in Unterhaching berichten können. Unsere Presseakkreditierung ist noch in Arbeit, das ist noch etwas holprig, also das würde ich jetzt vielleicht an eurer Stelle nicht unbedingt erwarten. Aber werfen wir doch vielleicht einen ganz kurzen Blick auf die Spielvereinigung Unterhaching. Unser letztes Spiel in Haching, wir waren beide schon mal da, Andi und ich. Tobi, warst du schon mal in Haching?
Nee, war ich noch nicht.
Ah. Nee. 2009, in der Aufstiegssaison aus der dritten Liga, verlor die Fortuna in Haching 3-1 mit uns und Martin, den ihr aus dem Podcast kennt, sowie Martins damaliger neuer Freundin, die heute seine Ehefrau ist. Ist das nicht, wärmt das nicht eure Herzen?
Und Dr. Robert Kampka.
Und Dr. Robert Kampka als Schiedsrichter auf dem Platz. Das war quasi die erste Begegnung mit ihm bei uns. Das Spiel verlor die Fortuna 3-1 mit einem gewissen Simon Terodde im Sturm. Und bei Unterhaching spielte ein gewisser Oliver Fink im rechten Mittelfeld. Nur um das vielleicht noch abzurunden. Und so schließt sich der Kreis. Ist das erste Spiel seit 2009, was die Fortuna in Unterhaching bestreitet. Ich glaube, laut Statistik hat Fortuna noch nie in Haching gewinnen können. Es wäre also ein guter Zeitpunkt, um das mal zu beginnen. Und ja, wenn man sich die Hachinger Mannschaft so anguckt, dann ist die zumindest jetzt nicht vom Kader her vollgestopft mit Ex-Profis, die einem was sagen würde. Haching Aufsteiger in die dritte Liga, sind letzte Saison aus der Regionalliga Bayern unter Trainer Sandro Wagner, der jetzt ja Co-Trainer bei der A-Nationalmannschaft ist, in die dritte Liga wieder zurück aufgestiegen. Aktuell der bekannteste Mensch ist der Präsident Manni Schwabel, kennt man vielleicht noch als ehemaligen Spieler bei 1860 München vor allem, ne, zu 90er Zeiten, so als wir so mit dem Fußball groß wurden und Ransat 1 Fußball, ein Genuss mit Becks. Trainer ist jetzt Marc Unterberger, den kenne ich persönlich nicht gut.
Er ist von den Junioren hochgezogen worden, ne? Hat B-Junioren, A-Junioren trainiert und ist dann jetzt seit Anfang der Saison der Profi-Trainer bzw. erste Mannschaft.
Die logische Lösung. Und Manni Schwabel hat aber seinen Sohn in der Mannschaft, nämlich Markus Schwabel, spielt bei Unterhaching. Ich glaube, er spielt als rechter Verteidiger, aber nagelt mich bitte nicht fest. Ja. Da ist also sein Sohn. Ich muss es natürlich ehrlich gestehen. Ich habe mir damals im Sommer das Aufstiegsspiel, das Rückspiel zumindest gegen Energie Cottbus, habe ich mir angeguckt. Also ich habe Unterhaching einmal im TV gesehen und vor allem die euphorische Feier hinterher, die der Bayerische Rundfunk dann übertragen hat. Aber natürlich kann ich die Mannschaft nicht sehr gut einschätzen. Ich kenne den Torwart René Vollert, der ja auch in Uerdingen gespielt hat und davor beim Karlsruher SC eine Weile auch in der zweiten Liga. Also das ist ein erfahrener Haudegen, wie man so schön sagt. Und neben Markus Schwabel haben wir noch einen zweiten Sohn eines ehemaligen Bundesliga-Profis, nämlich Patrick Hopsch im Sturm, der wie sein Vater Bernd Hopsch.
Meine Bremer Vergangenheit.
Richtig, richtig. Auch dort im Sturm tatsächlich reüssiert, ist auch diese Saison der beste Torschütze in der dritten Liga. Ah, nein, das ist Matthias Fetsch.
Fetsch ist es, genau.
Genau, Patrick Hopsch mit 5 Toren in der dritten Liga bisher und Matthias Fetsch mit 6 Toren. Matthias Fetsch kennt man vielleicht noch ein bisschen, hat so ein bisschen...
Von seinem einen Bundesligaspiel in Augsburg.
Nein, nicht von Augsburg, aber er hat ein bisschen zweite Liga
mal
gespielt. Oder? In Braunschweig, genau, ganz richtig, Tobi, sehr gut. Und bei Cottbus auch noch. Ist so der alte, erfahrene Recke, aber auf den Sturm ist ein bisschen zu achten. Ne? Also, die haben schon ordentlich getroffen und das sind so die Namen. Ich kenne ansonsten noch Maximilian Weizmüller, der mal bei Bayern München im Nachwuchs war. Ansonsten ist es so eine Mannschaft, zumindest für mich, Drittliga-Nicht-Experten, der eher unbekannten Namen, was die Sache natürlich umso gefährlicher macht. Ich denke, die Situation ist klar. Wir sind der Favorit. Alles andere als ein Weiterkommen in Unterhaching wäre eine Enttäuschung. Aber wir haben es mit einem durchaus gutem Drittligisten zu tun, jetzt am Wochenende gegen Waldhof Mannheim gewonnen, wobei man das nicht so hochhängen sollte, weil Waldhof Mannheim momentan sportlich ziemlich von der Rolle ist und ich glaube jetzt wirklich mehrere Spiele in Folge verloren hat. Aber ich denke auch mit dem Heimbereich, das wird jetzt kein Häckselkessel werden, dafür ist dieses Stadion nicht geeignet. Es hat eher ja immer was Dörfiges, aber es sind ja schon andere Mannschaften in Unterhaching gescheitert, auch sehr große Mannschaften auf dem Weg zur Meisterschaft. Ich möchte uns da jetzt nicht direkt vergleichen, aber wenn Ao Tanaka das Eigentor dann köpft, das uns vom DFB-Pokalsieg, den DFB-Pokalsieg aus den Händen reißt, dann wäre das natürlich umso bitterer. Ja, aber ich denke, die Erwartungshaltung ist klar, ne? Und ich denke, das ist auch nicht vermessen, wenn man sagt, das sollte die Fortuna hoffentlich mit derselben Einstellung wie in Braunschweig angehen, hoffentlich auch mit ähnlichem zur Verfügung stehenden Personal. Das ist jetzt gerade eben noch wirklich die große Frage. Es gab die Gerüchte in der Rheinischen Post, aber ich habe da noch nichts Substanzielles zugelesen, dass Niemczycki eine Chance im Tor bekommen könnte. Ich denke, auch so Leute wie Oberdorf oder so würden sich zumindest mal anbieten, dass sie mal vielleicht auch, selbst wenn De Weijs halbwegs fit ist, dass man ihm vielleicht ein bisschen eine Pause gibt, dass sie mal Spieler über 90 Minuten bekommen. Also wir werden sehen, ob Sobotka auch und Johannessen zurückkommen. Dann sind es sicherlich auch Kandidaten, die vielleicht von vor allem Johannessen von Anfang an spielen konnten. Das wird sich alles noch zeigen. Und ja, ich glaube, dann haben wir es für heute und dann sprechen wir uns. Also der Plan ist schon, dass wir nach dem Unterhaching-Spiel auch unter der Woche ein, ja, vielleicht nicht 2-Stunden-Ausgabe des Podcasts, aber zumindest eine kleine Ausgabe aufnehmen, um euch dann auch wieder auf das nächste Heimspiel, was schon nächsten Freitag gegen Wien Wiesbaden ist. Dafür müsst ihr tatsächlich Geld bezahlen, wenn ihr dieses Spiel sehen wollt. Ein ungewöhnlicher Zustand in Düsseldorf. Jetzt ist ja von all den Leuten, von denen ich online gelesen habe, dass sie ja schon seit Jahren zu Fortuna gehen und jetzt für dieses eine Spiel gegen Lautern keine Karten zugelost bekommen haben, ist doch jetzt der richtige Moment, um zu beweisen, dass sie wirklich zu jedem Spiel gehen, indem man sich gegen Wien Wiesbaden jetzt auch mal eine Karte kauft. Vielleicht so viel dazu. In diesem Sinne, also habt ihr noch was beizutragen? Nö. Oder wollt ihr mich bei meinem Monolog nicht weiter stören?
Ja, ich habe schon seit einer Viertelstunde abgeschaltet, Thorsten.
Ja, ja, das merke ich. Andis Aufmerksamkeit
lässt. Läuft der Podcast, ne?
Ja. Andis Aufmerksamkeit lässt immer so nach 10 Minuten, lässt die immer deutlich nach. Wenn wir dann die Pyro-Ecke hinter uns haben.
10 Minuten Monolog zumindest.
Ja, genau. Wenn die Pyro-Ecke dann immer hinter uns ist, dann.
Ja, es gab Pyro, war schön, war rot, hat man im Fernsehen kurz gesehen, danke.
Es gab auch weiße Pyro, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf. Aber,
das hat man im Fernsehen nicht gesehen.
Ja, ja, dafür musst du halt leider ins Stadion, sonst.
Müsste ich mal ins Stadion gehen.
An dieser Stelle kann ich diese Rubrik hier nicht halten. Ne? Sonst wird es schwer für die Rubrik.
Ich sag mal, meine Fans stehen hinter mir.
Mhm, genau. Immerhin haben wir es nicht zu Tobis Pyro-Ecke für diese Folge gemacht. Aber dafür ist zu wenig passiert. Das Rote sah schon gut aus. Ne? Da haben sie schon ganz ordentlich. Ich weiß nicht, wann. Irgendwann zweite Halbzeit war das, ne?
Ich glaube, nach dem 3-1 oder sowas gab es ein bisschen.
Ich glaube, die hatten noch ein bisschen Nachholbedarf, weil sie in der ersten Halbzeit gar nicht zündeln konnten. Dann haben sie in der zweiten Halbzeit so
umso mehr.
Sicher 45 Minuten ein bisschen was aufgehoben.
Genau. Ja, ja, wunderbar. Tobi, dann ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du kommst irgendwann nochmal wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Ehre und es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich nochmal die Einladung erhalten würde. Das würde ich sehr gerne nochmal machen.
Ja, dann lasst uns doch auch wissen, wie es euch gefallen hat mit Tobi. Das Tobi-Feedback bitte hinterlassen auf unserem Instagram-Kanal oder bei Twitter oder ihr könnt auch bei Spotify in das Fragefeld, wie hat euch die Folge gefallen, alles zu Tobi reinschreiben.
Oder in der Gebrabbel-Rot-Weiß-App abstimmen, wer der Podcaster des Podcasts war.
Wer der Beste war, ja, genau.
Genau, also diesen kleinen versteckten Hinweis könnt ihr aufnehmen. Bewertet, teilt und erfreut euch an diesem Podcast.
Aber nur, wenn wir unseren 5,0-Schnitt halten. Wenn ihr uns schlecht bewerten wollt, dann bewertet uns bitte nicht.
Dann tut's nicht, genau.
Dann hört uns einfach weiter und ärgert euch jedes Mal, wie schlecht dieser Podcast ist. Das ist ein guter Rat. So, das war's von mir. Macht es gut und bis unter der Woche nach dem Spiel gegen Unterhaching. Tschüss.
Auch von mir ein Tschüss und wir freuen uns und schauen mal, was wird.
Ciao, ciao.